Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wo erreiche ich dich?
Wie immer, in der Kemenate.
In der Kemenate. Und hast du mitgekriegt, wie die Leute ausgeflippt sind, weil wir jetzt endlich mal ein Bild von deiner Kemenate haben? Hast du es mitgekriegt?
Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil eigentlich war das mal ein sehr versteckter und geheimer Ort.
Ja, ist es nicht mehr. Ich kann dich, muss dir da leider jede Illusion nehmen. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen auf Social Media unterwegs und so weiter und werden auch gefilmt neuerdings, wenn wir unseren Podcast machen. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen, was mich sehr freut. Vielen Dank dafür. Aber die Leute waren vor allen Dingen interessiert daran zu sehen, wie deine Kemenate aussieht. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön. Das heißt, deine Kemenate ein bisschen ist jetzt die Intimität abhanden gekommen.
Ja, ich finde ja immer, dass ein Geheimnis 100-mal spannender ist als seine Auflösung. Also eigentlich sieht die Kemenate ziemlich trivial aus. So wie ich sie auch immer beschrieben habe.
Das Lustige ist, Richard, selbst ich bin da hingegangen zum Bildschirm von Lukas, um mir deine Kemenate anzusehen. Ich verstehe die Leute so gut. Manchmal braucht man ein bisschen Gossip und ein bisschen Klatsch und Tratsch. Ich finde es herrlich. Und das Zweite, Richard, ich hatte ein unheimlich schönes Erlebnis. Ich habe dir doch letztes Mal erzählt, dass einer meiner wirklich absoluten Lieblingsköche, Sepp Schellhorn, Sepp, was machst du? Wobei, ich muss es anders sagen. Sepp, was machst du? Das ist immer so die Intonation. Österreicher, Salzburger Land, glaube ich. Im Salzburger Land ist der Sepp zu Hause. Und den haben wir doch letztes Mal kurz erwähnt. Und er hat uns dann wiederum erwähnt und hat sich offenbar sehr gefreut. Hat mir ein schönes Kochbuch zugeschickt, das bescheidenerweise heißt Sepp, was machst du? Und darunter ein richtig gutes Kochbuch. So. Und ich finde den einfach so großartig, weil der sich auch viel politisch engagiert. Lästert dann immer so ein bisschen über Wokeness und Vegetarier und so weiter auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber, ist ja jemand, der eher so aus der traditionellen, feinen österreichischen Küche kommt, merke ich immer, dass er das aber sehr ernst nimmt. Und das gefällt mir. Also der macht sich nicht lustig über Vegetarier, sondern ab und zu mal so ein kleiner Seitenhieb. Aber dann merkst du auch wieder, eigentlich ist er heimlich doch auch ein bisschen Vegetarier.
Heimlicher Vegetarier.
Ja, so zwischen, also ich sag mal, nach dem Mittagessen, nach dem Schnitzel, dann bis zum Abendessen ist er sicher Vegetarier. Dann setzt er kurz aus und dann ist er wieder Vegetarier. So stelle ich mir das vor.
Also man ist Vegetarier, aber man lässt sich das in der Öffentlichkeit nicht anmerken. Man geht in der Gastronomie immer Fleisch essen.
Genau.
Damit es nicht so auffällt, damit man das auch nicht so an die große Glocke hängt.
So, und er hat uns gefragt, er hat uns eine Frage gestellt, Richard. Er will wissen, was er für uns mal kochen soll.
Oh, da müsste ich nachdenken.
Für mich ist ganz klar, Gulasch. Ein richtig schönes Gulasch hätte ich mal gerne. Das finde ich so gut. Der Sepp ist, da muss man sagen, du kennst ihn noch nicht. Der Sepp ist ein bisschen nachlässig immer so mit Rezepten. So ein bisschen sehr österreichisch lässig, so nach Gefühl. Und da gibt's da nicht immer so richtig präzise Mengenangaben. Da finde ich, muss man ein bisschen nacharbeiten. Aber einmal jetzt so ein richtig sauberes Gulaschrezept, das finde ich sehr, sehr schön. Würde mich wirklich freuen. Apropos Essen, Richard, die große Frage, über die wir reden müssen, was haben die da eigentlich gerade in Berlin angerichtet, ja? Schönes ja. Wortspiel. Aber ich würde natürlich gerne mit dir über das reden, was da gerade passiert in der deutschen Politik. Und wir sehen es am Interesse auch der Zuschauer, unglaubliche Zahlen, Einschaltquoten. Die Leute interessieren sich für das, was passiert, was ich ein gutes Zeichen finde, ja? Also offensichtlich ist die Geschichte von der großen Politikverdrossenheit so auch nicht ganz wahr. Die Leute interessieren sich sehr für Politik, was ich gut finde, weil sie verstehen, dass es jetzt gerade wirklich um was geht. Und ich habe im Moment viele Gespräche auch so mit Leuten im Hintergrund, die alle sagen, das ist sehr interessant, diese Wahl jetzt, alles okay. Klar, müssen wir machen und da ist jetzt eine Regierung gescheitert. Aber richtig entscheidend wird die Wahl 2029. Da wird es um was gehen. Sozusagen die letzte Patrone, weil sozusagen die Sorge da ist, dann könnte irgendwann mal jemand übernehmen, den man sich nicht unbedingt im Bundeskanzleramt wünscht, um es mal so ganz allgemein zu sagen.
Und ich die Befürchtung teile ich.
Ja, ich sehe das auch so.
Ich sehe das auch. Wir haben jetzt noch mal ein Zeitfenster. Ja, indem wir zeigen müssen, dass die etablierten Parteien in der Lage sind, beherzter, mutiger und offener an die riesigen strukturellen Probleme des Landes heranzugehen.
Genau, das ist der Punkt. Und dann die Frage, auch da wieder die Sorge, was kann denn jemand, wenn es möglicherweise Friedrich Merz wird? Ich finde es auch schwierig, die ganze Zeit so zu tun, als sei das eine ausgemachte Sache. Mhm. Also ein bisschen mehr Demut an dem Punkt, glaube ich, wäre ganz gut. Wir haben Wahlen vorher. Wenn das alles so klar ist, dann brauchen wir auch keine Wahlen mehr abzuhalten. Und ich finde es gut, dass das am Ende Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht irgendein Parteipolitiker. Aber angenommen, es käme so, welchen Spielraum haben die tatsächlich? Das ist ja schon interessant, wenn du die Haushaltslage mal anguckst. Ich meine, diese Regierung ist geplatzt, genau deswegen. Es geht ganz hart ums Geld. Und zwar um das Geld, das offenbar nicht mehr vorhanden ist. Das ist ja das Thema. Das heißt, welchen Spielraum hat diese kommende Regierung und was resultiert daraus? Und dazu kommt natürlich die Fragmentierung in der deutschen Politik. Wir haben plötzlich ganz neue Player, deren wesentliches Programm häufig ist, einfach dagegen zu sein. Das reicht als politisches Programm. Ich muss so oft an Alexander Gauland denken, dieser Tage, dieser berühmte Satz, Ressentiment ist kein Programm. Mhm. Doch, ist es mittlerweile. Mhm. Und damit kommt man auch durch. Und das ist sozusagen die Gemengelage, um die es geht. Und was ich mit dir gerne einmal besprechen würde, Richard, ist, wie verantwortungsvoll ist es eigentlich, wenn dann ausgerechnet in der Situation ständig so viel von Verantwortung geredet wird. Also, wenn Olaf Scholz das Ampel-Aus damit begründet, man muss seriös und verantwortungsvoll handeln und darf sich nicht in die Büsche schlagen, Klammer auf, wie Christian Lindner. Dann kommt Christian Lindner und sagt, also bei der Entscheidung, hart zu bleiben in Sachen Schuldenbremse, habe ich verantwortungsvoll gehandelt. Also nicht der Kanzler, war ich. So, dann gibt es die Diskussion um den richtigen Zeitpunkt für Neuwahlen, ja. Scholz und Merz blockieren sich gegenseitig und natürlich blockieren sie sich nur aus einem einzigen Grund, natürlich aus Verantwortung für das Land. Das heißt, jeder argumentiert mit dieser vermeintlichen Verantwortung, aber du spürst am Ende, irgendwas kann da nicht stimmen, weil jeder meint diesen Begriff der Verantwortung ganz offenbar anders und meint und versteht auch etwas anderes darunter und Schuld ist der jeweils andere. Bin mir nicht sicher, ob das ein seriöser Umgang mit dem Begriff Verantwortung ist.
Nee, es ist auf jeden Fall kein gutes Ende der Ampel gewesen und auch kein guter Neuanfang. Wenn jeder für sich die Verantwortung, die er im Zweifelsfall vielleicht doch eher für sich hat als für die Sache, für sich reklamiert. Ich meine, die Leute durchschauen das doch auch.
Ja,
das ist der Punkt. Ich meine, über den ersten Teil haben wir beim letzten Mal geredet, über die Verantwortlichkeit von Scholz und von Lindner. Und wenn es jetzt um die Frage geht, so schnell wie möglich Neuwahlen und so schnell wie möglich Vertrauensfrage stellen, dann ist es ganz einfach so, wenn da Friedrich Merz von Verantwortung redet, dann hat er einfach Angst, dass die SPD doch noch Boris Pistorius aufstellt und dass er dann auf der Zielgerade doch noch verlieren könnte.
Wir wollen nichts unterstellen, aber
naja, aber das könnte zumindest ein starkes Motiv sein, weil ich glaube, also wenn er an Boris Pistorius denkt, der in den Umfragen von allen deutschen Politikern mit Abstand die besten Werte hat, dann schläft Friedrich Merz schlecht. Das wäre doch das Einzige, was noch verhindern könnte, dass er Kanzler wird. Mhm. Ja, und je schneller er jetzt drankommen kann, umso weniger hat die SPD noch die Zeit, sich auf einen anderen Kandidaten zu einigen. Und Olaf Scholz spricht von Verantwortung, wenn es darum geht, Gesetzesvorhaben durchzubringen, die absolut mit den Vorstellungen der Union übereinstimmen. Nur aber Merz jetzt entweder alles abnicken muss, was der Kanzler gemacht hat, dann kann er sich nicht profilieren.
Richtig.
Oder aber er muss gegen etwas dagegen sein, wo er eigentlich dafür ist. Und dann kann Scholz mit dem Finger auf ihn zeigen und jedes Mal sagen, das ist kein Mann, dem man Verantwortung für Deutschland geben kann.
So, wieder Verantwortung.
So, also wir können schon davon ausgehen, dass der Begriff Verantwortung hier rein instrumentell benutzt wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich jemand die schwere Last der Verantwortung tief in seiner Seele spürt, die ist eher gering.
Und wie findest du, Richard, in dem Zusammenhang die Tatsache, dass da drei Menschen, deren Regierung aus unterschiedlichsten Gründen und zugegeben sehr schwierige Bedingungen, unter denen diese Regierung arbeiten musste. Ja, es geht nicht um den Krieg in der Ukraine, sondern es geht auch darum, dass viele strukturelle Dinge einfach nicht gemacht wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja sagen, ist liegen geblieben und die hatten eine Monsteraufgabe vor sich. Die haben vieles tatsächlich ganz gut hingekriegt und das ist ja auch gut besprochen worden und am Ende haben sie sich einfach unglaublich verkantet. Aber wenn man so scheitert, wenn man so an die Wand fährt und wenn man dann eine so harte öffentliche Abrechnung inszeniert, wie es beispielsweise der Kanzler gemacht hat. Also sich hinzustellen, du hast offenbar 3 Reden vorbereitet. Du hast das also mit anderen Worten alles kommen sehen. Also ich habe am Wochenende davor sehr klare Hinweise erstmals bekommen, dass die FDP am Donnerstag das Ding platzen lassen will. Und die SPD ist ihnen dann einfach letzten Endes zuvorgekommen. Also ich hatte einen sehr klaren sachdienlichen Hinweis, dass das so passieren würde. Und deswegen war ich auch nicht so wahnsinnig überrascht. Und dann machst du diese harte Abrechnung, liest deine Abrechnung, deine Wutrede vom Teleprompter ab. Ja, das hat man so auch noch nicht gesehen. Und das ist die ganze Härte und die ganze Kälte der Macht, die da einmal durchkommt. Mit persönlichen, harten Anwürfen hat mein Vertrauen missbraucht, immer und immer wieder. Und als Kanzler, der die Gesamtverantwortung hat, gibt es nur einen einzigen Schuldigen, nämlich Christian Lindner. Das ist etwas, das kann ich an dem Punkt so nicht kaufen, weil ich denke, nee, du hast die Gesamtverantwortung für das Land in schwierigen Situationen und ich nehme Olaf Scholz auch ab, dass er das immer wieder mühsamst versucht hat zusammenzuhalten, aber am Ende muss man sagen, wir sind gescheitert. Womit ich nicht klarkomme ist, dass man sagt, wir sind gescheitert und jetzt bin ich übrigens euer nächster Spitzenkandidat. Genauso Christian Lindner, der nicht nur sagt, ich würde gerne nicht nur im nächsten Kabinett sein, sondern hat auch schon den entsprechenden Posten im Auge und sagt, ich würde gerne als Finanzminister dann wieder weitermachen. Völlig wahnsinnig. Ich verstehe, wie es gemeint ist, aber ein bisschen mehr Demut.
Ja, das ist doch ein schönes Demokratieverständnis. Also wenn die FDP wieder gewählt wird mit maximal gerade 5, irgendwas Prozent, ja, dann ist doch klar, dass eine 5%-Partei den Finanzminister stellt. Also was ist denn das eigentlich für eine Vorstellung, die dahinter ist? Also wenn er überhaupt der nächsten Regierung angehören sollte, dann wieder als kleinster Partner. Ja, und diesmal als Zwergenpartner. Und da wird er mit Sicherheit nicht Finanzminister. Und das weiß er auch vorher. Er weiß, dass er nicht wieder Finanzminister wird. Robert Habeck tritt als Kanzlerkandidat an und weiß natürlich, dass er nicht Kanzler wird. Warum macht man sowas? Aus Verantwortung?
Das ist ja der Punkt. Also müsste man nicht sagen, nee, pass auf, wir haben es versucht, wir haben es wirklich ernsthaft und aufrichtig versucht, aber es hat nicht funktioniert. Aber an dem Punkt muss ich doch den Deutschen jetzt ein anderes politisches Angebot machen. Da kann doch nicht die Konsequenz sein, wir machen jetzt einfach weiter wie gehabt und nach dem Motto, guck mal, da bin ich wieder. Das verstehe ich
also
nicht.
Also wer sich so öffentlich scheiden lässt, ja, also eine Schlammschlacht auf offener Bühne inszeniert, so wie sich keiner seine Scheidung wünscht, ja, dass man sich in der Öffentlichkeit hinstellt und dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie der eine das Vertrauen und warum man wen schon immer nicht leiden konnte und sowas alles. Mit so einer gewissen Weinerlichkeit, die ja auch da drin ist und wo ich ja schon häufiger gesagt habe, ne, ist... Das ist typisch für heutige Zeiten, ja, dass man die Rhetorik und die Psychologie von Intimbeziehungen auf öffentliche Auseinandersetzungen, politische und gesellschaftliche Fragen überträgt, aber es tut uns nicht gut. Und wenn man das dann tatsächlich so inszeniert hat, dass man dann nicht vor sich selber sagt, okay, wir haben die 3 Jahre gehabt, wir hatten es auch nicht leicht, ohne Zweifel, und wir hatten auch enorme Erblasten der Merkel-Zeit und wir haben vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, A, deswegen nicht hingekriegt, weil die Probleme zu groß waren, und B, deswegen nicht, weil wir zum Teil ideologische Feinde untereinander waren, siehe Grüne und FDP. So, und das haben wir jetzt alles nicht geschafft. Wir haben unsere Chance gehabt und wir haben es nicht geschafft. Ach so, ja, und jetzt wollen wir natürlich alle wiedergewählt werden. Da hast du schon völlig recht. Das ist sehr schwer zu erklären und kann sehr leicht unverantwortlich zu Demokratieverdrossenheit beitragen, weil man sagt, wenn diejenigen, die gerade fertig haben, sich für die geeigneten Führer von morgen halten, ist eine ziemlich schlechte Ausgangsposition.
Also ich sag mal so, auch mit Blick auf die SPD, eine Partei, die Demokratie sogar im Namen trägt, ja, Sozialdemokraten, die dieser Tage eine Veranstaltung, glaube ich, in der Fraktion hat, Demokratie jetzt erst recht, so ein Workshop zum Thema Demokratie. Diese Partei, die immer wieder sagt, da gibt es da diese Feinde der Demokratie, wir müssen wahnsinnig aufpassen, jetzt ist die Demokratie in Gefahr. Ich weiß nicht, ob so klar ist, dass genau das zu dieser Demokratieverdrossenheit auch führt, wenn man das dann genauso macht.
Du musst aber so fair sein und sagen, dass die Freie Demokratische Partei das Wort Demokratie auch im Namen führt. Ja. Nur die Grünen haben es nicht im Namen.
Ja, ist richtig.
Also die CDU hat es auch im Namen.
Die Grünen in dem Zusammenhang, Richard. Ich meine, wenn man sich das jetzt vorstellt, worauf läuft das jetzt hinaus? Ich höre viel, eigentlich wird es jetzt wieder auf eine auf eine sogenannte Große Koalition hinauslaufen. Es wird ja dann keine Große Koalition mehr sein. Es gibt Leute, die sagen, wenn die SPD ernsthaft wieder mit Olaf Scholz antritt, dann wird das eine historische Niederlage. Und dann wird es eine Koalition sein, in der die SPD ein absoluter Juniorpartner ist, so wie es vielleicht vorher die FDP war oder so ähnlich. Ich merke auch, dass Friedrich Merz, der schon mal sehr, sehr scharf geredet hat über die Grünen, sagt, das sind unsere Hauptgegner. Und als ihm das dann auf die Füße fiel, sagte man, nein, also die Hauptgegner in der Regierung. Da hat man versucht, das Framing zu verändern und das ganze Ding nochmal irgendwie zu retten. Aber es war schon in der Welt. Und das hat auch was gemacht, das weiß ich auch mit den Verantwortlichen bei den Grünen. Da hast du dann doch was Ähnliches. Da hast du dann auch wieder zwei Parteien, die kulturell nicht so richtig zusammengehen. Wenn man sich anhört, was Markus Söder über die Grünen sagt, wenn man sich anhört, wie Friedrich Merz jetzt so langsam ein bisschen abrüstet, weil er weiß, ich könnte möglicherweise diese Option noch brauchen, dann ahnst du, dass das durchaus die zweite Möglichkeit ist, über die wir reden, Schwarz-Grün.
Ja, das ist denkbar und das wäre die totale Katastrophe. Also die Grünen haben ihre Klima- und Umweltpolitik mit der FDP als Koalitionspartner zu erheblichen Teilen nicht durchsetzen können. Sind da immer wieder gegen die Pumpe, wollte ich schon sagen, also die Wärmepumpe gelaufen und vieles andere mehr auch. Also auf jeden Fall hatten sie ihren natürlichen Feind mit in der Regierung und konnten also vieles nicht realisieren. So. Das ist in der Tat ein sehr, sehr trauriges Schicksal. Irgendwann will man mal regieren und dann hat man halt das Pech, mit der FDP regieren zu müssen, als bei Parteien, die sich untereinander eigentlich nicht vertragen können. Wenn man jetzt mit Friedrich Merz, für den Klima überhaupt kein Thema ist, wo es jetzt darum geht, die Wirtschaft ordentlich wieder flott zu machen, also auch eine Politik zu machen, die nicht so ganz weit entfernt ist von dem Lindner-Papier, wenn man da wieder in die Regierung geht, dann wird man wieder alles das, was man seinen Wählern jetzt im Wahlkampf verspricht, nicht realisieren können. Und dann wird man endgültig zerfetzt und zerfleischt werden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig für die Grünen, dass sie sich A, personell erneuern und dass sie B, zu ihrer grünen Identität zurückfinden in der Opposition. Weil aus der Opposition heraus können sie, was Klimapolitik anbelangt, die Regierungsparteien treiben, sie immer wieder lauthals kritisieren. Mhm. Aber als Juniorpartner, der jedes Mal überstimmt wird und sich nicht durchsetzen kann, kann man der Sache nur einen schlechten Dienst tun.
Interessant ist ja, wir hatten in dieser Woche Thorsten Frey zu Gast. Und wenn man da mal konkret nachfragt, dann merkst du, dass ganz vieles von dem, was da immer dann so vorgetragen wird und wie unvorstellbar dumm das alles ist, aus der Atomkraft auszusteigen und wie dämlich es war, diese letzten drei Atomkraftwerke, die letzten drei Meiler abzuschalten, dann merkst du plötzlich, wie viel da tatsächlich Kulturkampf und Rhetorik ist. Lohnt sich sehr, mal in eine Veranstaltung nochmal näher reinzuschauen, die in der CDU-Fraktion stattgefunden hat dieser Tage. Da stand unter anderem auf dem Podium Markus Kreber. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ist der Chef von RWE. Und ist ein Mann, der in Kleve, glaube ich, am Niederrhein aufgewachsen ist. Gegend, die du besten kennst, also unweit von Kalka, ja, Kernkraftwerk, das ja als Meiler nie in Betrieb gegangen ist. Und Kreber hat damals, der Chef von RWE, ja, hat diese heftigen Proteste gegen diesen sogenannten schnellen Brüter, die hat er als Kind mitgekriegt. Und es hat den wahnsinnig geprägt. Und wenn du den fragst nach Laufzeitverlängerungen, dann sagt er, das ist rückwärtsgewandt. Das sagt der Chef von RWE. RWE hatte ja hierzulande, wie du weißt, mehrere AKW im Betrieb, ja, unter anderem in Niedersachsen, im Emsland. Eins von diesen drei zuletzt stillgelegten, haben, glaube ich, in den Niederlanden noch eins laufen, aber da gibt es einen anderen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass man Atomkraft eigentlich ganz okay findet. Aber der sagt, das hat keine Zukunft. Und wir bauen hier keine Kaffeemaschinen. Das kann man nicht einfach mal an- und ausschalten. Wir haben auch das Personal gar nicht mehr, das man braucht, um diese Atommeiler zu betreiben. Wir bauen die auch zurück. Und mit jedem Tag, der vergeht, wird es unwahrscheinlicher, dass Atomkraft in Deutschland jemals wieder ins Netz geht. Das ist deswegen interessant, weil in politischen Sendungen jeden zweiten Tag genau das aber insinuiert wird. Wird dann gesagt, das machen wir alles wieder rückgängig. Und dann sitzt Friedrich Merz bei Maybrit Illner. Schöne Grüße an Maybrit an der Stelle und sagt, und diese Windräder, die werden wir dann irgendwann auch mal abbauen, weil die sind außerdem hässlich. So. Mhm. Wenn du aber mal genau reinhörst, ja, er sagt dann Atomkraft, gute Sache und war ein Fehler und so. Auf diesem Symposium sagte Friedrich Merz wortwörtlich, je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird ein Neuanlauf der vom Netz genommenen Kernkraftwerke. Mhm. So, das sagt derselbe Friedrich Merz, der dann im Fernsehen sich hinstellt und sagt irgendwie Atomkraft und da müssen wir forschen und muss ihm die Aussage genau anhören. Er sagt nicht, wir bringen die wieder ins Netz. Er sagt, nee, da müssen wir jetzt forschen und dann kommt Kernfusion, so Dinge, von denen Physiker, die man ernst nehmen muss, wie Harald Lesch sagen, Freunde, also in 30 Jahren frühestens ist das unser Thema, vorher auf gar keinen Fall. Mhm. Dann träumt man von so Mini-Reaktoren und du merkst, es ist alles unglaublich nebulös und eigentlich auch ein bisschen schwafelig. Das werfe ich denen gar nicht vor. Aber sozusagen die Rhetorik passt absolut nicht zur Realität.
Ja.
Und das führt direkt zur Frage, wie viel würde sich denn wirklich ändern oder wird sich ändern, wenn jetzt tatsächlich die CDU übernimmt?
Ja, also wir haben ja immer mal wieder im Podcast und auch beim letzten Mal haben wir es angesprochen, weil es steht ja auch im Lindner-Papier am Rande drin, die Rente. Ja, was sind die Vorstellungen der CDU? Also, wir haben ein Rentensystem, häufig genug erzählt, ja, das für die künftigen Generationen, so die Generationen in dem Alter unserer Kinder, Markus, also jetzt so 20, Anfang 20 sind, auf eine Ultrakatastrophe hinausläuft, weil die Boomer alle vorhaben, möglichst alt zu werden und lange zu leben und weil die relativ wenigen, die heute im Vergleich zu dem, was gebraucht würde im Arbeitsmarkt sind, nicht in der Lage, über das Umlagesystem die Rentner zu finanzieren. Schon jetzt wird das Rentensystem mit weit über 100 Milliarden jedes Jahr nicht finanziert. Finanziert wird es von den Beiträgen, sondern bezuschusst.
Nur ganz kurz in Klammern. Bundeshaushalt 480, 490 Milliarden. Ja? Also ein Fünftel davon geht einfach da rein.
Geht einfach nur in die Bezuschussung, nicht in die Finanzierung, in die Bezuschussung der Rente. Dieses Umlagesystem, das der Bundesrepublik Deutschland über viele Jahrzehnte einen sehr guten Dienst erwiesen hat, ja, dass das wirklich sinnvoll war, da ist seit 20 Jahren absehbar das Pferd vor die Wand und da beschleunigt sich wie beim Klimawandel das Tempo, in dem es im Augenblick an die Wand fährt. So, und jetzt habe ich mir das Parteiprogramm und das Grundsatzprogramm der CDU angeguckt und geschaut, was sind die Ideen, ein System, das offensichtlich völlig an die Wand fährt, zu reformieren. Und da kommt als Vorschlag zusätzlich eine kapitalgedeckte Rentenversicherung abzuschließen. Das sind die Vorschläge, die schon Schäuble gemacht hat. Also, dass das die Rente natürlich irgendwie so nicht reichen wird und dass man irgendwie dann einen anderen Topf braucht und dass das dann beim Kapitalmarkt irgendwie gemacht wird. Ich meine, dass wir hier international in Europa sowieso und in Deutschland wirtschaftlich in schwierige Zeiten kommen, das hat inzwischen jeder verstanden. Mit den zu erwartenden Turbulenzen am Kapitalmarkt. Eine sehr gute Idee, dass ich jetzt, ich muss das ja nicht mehr machen, aber künftige Generationen mehr Geld am Kapitalmarkt anlegen für ihre Rente. Also das ist hochspekulativ. Und man muss sagen, wenn man sich mit der Geschichte der deutschen Rentenversicherung beschäftigt, das ist auch schon mal früher immer regelmäßig schiefgegangen. Das ist schiefgegangen als durch den Ersten Weltkrieg, durch die Inflation. Also bevor es das Umlagesystem gab, ja, das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, das war schon ein Reflex auf die gescheiterte, kapitalmarktgedeckte Rentenversicherung, die es vorher gab. Mhm. Weil die wegen der Unbilden, zwei Weltkriege und Inflation, sehr häufig überhaupt nicht richtig ausgezahlt werden konnte. So, jetzt kann man sagen, ja, wir haben andere Zeiten und wir erwarten ja auch keine Hyperinflation und wir erwarten keine Weltkriege. Außerdem soll das ja nur ein Zusatz sein. Das heißt also, das ganze kaputte System bleibt erhalten und da kommt jetzt ein kleiner Zusatz dazu. Das ändert doch die gesamte Problematik nicht. Das ist Schönheitschirurgie am kranken Patienten. Dann sagt die CDU, wir sollen Anreize schaffen, dass die Leute länger arbeiten wollen. Ja, und sollen das auch entsprechend fördern.
Mhm.
Ist nett, ist harmlos, ist okay, löst aber kein Problem. Flächendeckend alle länger arbeiten, traut sich die CDU nicht zu sagen. Das sagen ja die Wirtschaftskreise immer. Ne? Wir müssen eigentlich jetzt nicht bis 67, sondern künftig bis 70 oder bis 72 oder sowas arbeiten.
Produktivität steigern.
Selbst wenn wir bis 72 arbeiten würden, hätten wir immer noch ein Riesenloch in der Rentenkasse. Das ist die Wahrheit. Und zweitens, es gibt so viele Berufe, da brauchen wir gar nicht darüber nachzudenken. Ja, also mit welchem Alter geht denn ein Pilot in Rente? Wenn ein Lokführer, die gehen alle vor 60 schon in Rente. Es gibt Berufe, in denen man abgearbeitet ist und dann einfach auch wirklich überhaupt nicht mehr kann und nicht einsieht, dass er noch bis über 70 diesen harten körperlichen Beruf machen soll. Dann gibt es natürlich Berufe, wo die Leute liebend gerne länger arbeiten würden. Ja, ich erinnere mich an Universitätsprofessuren. Für einen Universitätsprofessor ist es der GAU, mit 65 oder mit 67 aufhören zu müssen. Man steht im Zentrum seiner Forschung und seines Könnens. Aber wenn ich dem jetzt erlaube, den Posten bis 80 zu machen, und das kann er ja durchaus machen, dann verstopft er damit die Stellen. Ja, dann kommen seine Assistenten zu Lebenszeiten nie mehr auf irgendeine Professur.
Guter Punkt. Mhm.
Das heißt also, man müsste sich mal ganz, ganz realistisch den Markt angucken. Dann überleg mal all die Jobs in meinem Umfeld, ganz viele Beispiele von Leuten, die sind Mitte, Ende 50, die flüstern mir ins Ohr, hör mal, durch die Folgen der Digitalisierung hat sich meine Berufswelt so dermaßen verändert, ich komme da auch nicht mehr richtig mit. Viele, die jetzt mit 60 und so weiter aufhören, ja, einerseits, weil sie ihr Leben genießen wollen, aber andererseits, weil sie auch das Gefühl haben, dass ihr Beruf sie zunehmend überfordert und dass sie sich in dieser neuen Berufswelt auch nicht mehr zurechtfinden. Denen jetzt zu sagen, muss aber noch 10 Jahre, das wird doch keine große Produktivität für die Firmen mehr sein. Viele Firmen machen Leuten mit Ende 50 Angebote, die sie nicht ablehnen können, weil sie wahnsinnig teuer sind im Vergleich zu den Jungen und weil sie eben auch nicht mehr entsprechend mitkommen. Ja, ich erzähle das mal in dieser Ausführlichkeit, weil so etwas, was sich so einfach anhört, so nach dem Motto, da müssen möglichst viele eben länger arbeiten. Das muss man sich doch nur mal vor der Realität ganz genau angucken, was es wirklich bedeutet, und dann zerbröselt das alles. Und mit einem Satz, die CDU wird das Rentenproblem auch nicht lösen. Und das Schlimme ist, du hast ja einen sehr wahren Satz gesagt, die übernächste Wahl, ja, wird wahrscheinlich die große Schicksalswahl für Deutschland. Diese Wahl ist überhaupt keine Schicksalswahl. Also ob es dann am Ende schwarz-grün ist oder schwarz-rot ist oder sowas, wird sich von der Ampel jetzt nicht fundamental unterscheiden. Wir hoffen mal im Umgang miteinander und so weiter, aber da liegen jetzt auch nicht die ganz großen Lösungen da. Aber wenn die Lösungen nicht kommen, dann stauen sich die Probleme weiter auf und dann explodiert die ganze Geschichte in der Zukunft. Und deswegen habe ich schon beim letzten Mal gesagt, jetzt Kanzler werden zu wollen, ist der schwierigste Job, den ein Bundeskanzler jemals gehabt hat. Und ich bin erstaunt, wer das alles gerne werden will.
Ja.
Dass also Robert Habeck meint, er könnte das, dass Friedrich Merz meint, er könnte das und dass Olaf Scholz trotzig meint, er könnte das weiterhin und noch viel besser. Das ist ein bisschen irre.
Ich meine, vielleicht können die das ja alle. Ich glaube, es gibt eine Handvoll Menschen in diesem Land, die theoretisch dafür in Frage kommen, so einen Job zu machen. Das können nur die allerwenigsten. Und die, die du da gerade aufzählst, das sind Leute, wo ich immer sagen würde, alle. Die haben natürlich das politische Handwerkszeug dazu und das ist etwas, was mich an dem Punkt schon mal ruhig schlafen lässt. Ich würde noch mal gerne einen anderen Gedanken.
Ist nicht der richtige Begriff, Markus.
Nee.
Was du brauchst, ist, sich zu trauen, wirklich umwälzende Vorstellungen in die Politik einzubringen und dafür schwer genug Mehrheiten zu organisieren und noch schwerer von den Medien nicht in erster Linie erstmal angefeindet zu werden, weil man ist doch völlig klar. Und das ist der Punkt, wo sich keiner ehrlich macht. Ja? Jede große strukturelle Reform produziert Verlierer.
Richtig.
Ja, auch jede Revolution hat Verlierer produziert. Gewinner und Verlierer. Und jede Reform auch. Gewinner und Verlierer. Und das bedeutet, wenn du das Rentensystem veränderst, dann wirst du Gewinner und Verlierer produzieren. Und was politisch ausgehandelt werden muss, ist, wer werden die Gewinner sein und wer werden die Verlierer sein? Da gibt es ja unterschiedliche Klientel, je nachdem, wie du die Rente der Zukunft finanzierst. Wenn du die mit Finanztransaktionssteuern zusätzlich finanzierst oder mit Wertschöpfungsabgaben, dann ist das was anderes, als wenn du Rentenkürzungen machst. Ja, also du musst, jetzt werden ja die Weichen gestellt, wenn du so eine große strukturelle Reform machst, die Hartz-Reformen, ja, produziert Gewinner und produziert Verlierer. Und dann musst du als Politiker sagen, was ist sozusagen langfristig in dieser Situation trotzdem das Richtige? Und diese Kraft, das anzugehen, und jetzt geht's gar nicht um Handwerk, die traust du Habeck, Scholz und Merz zu?
Also, ich muss das einschränken. Ja, also das Handwerkszeug traue ich Ihnen durchaus zu. Da geht es ja noch um so viel mehr. Das ist das, was ich meinte. Ja, du musst ja verstehen, wie so ein Apparat in der Tiefe auch funktioniert. Du musst verstehen, wie du Mehrheiten organisierst. Aber da hast du natürlich einen Punkt. Und wenn man sich zum Beispiel das bei der Rente anschaut, das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Diese Kohorte ist ja so riesig groß. Ich meine, in den nächsten Jahren wird ein Drittel derer, die jetzt noch aktiv sind, das ist die Zahl, die ich dazu im Kopf habe, ein Drittel der Boomer wird in Rente gehen. Die gehen einfach weg. Die sind raus. Und übrig bleibt, was sozusagen übrig bleibt. Das heißt, eine riesige Kohorte, die dann zu Recht sagt, bitte, ich habe jetzt mein ganzes Leben in dieses System eingezahlt, jetzt möchte ich auch was davon haben. Mhm. Und eine jüngere Generation, die sagt, Freunde, aber so schaffen wir das schlicht und ergreifend nicht mehr. Wir wollen das gerne, wir helfen euch, alles okay. Das sind ja alles sehr soziale Menschen, aber wir können es nicht mehr. Und wenn du dir diese Rentenpläne, Rentenpaket 2 zum Beispiel, anguckst, SPD im Moment aktuell riesiges Thema, insbesondere für die Sozialdemokratie, es profitieren alle über 55 und alle unter 45 verlieren. Das ist die bittere Wahrheit. Mhm. Aber weil die über 55 so viele sind, legst du dich mit denen nicht an und lässt einfach die unter 45 unter den Tisch fallen. Mhm. Das ist eine riesige Ungerechtigkeit, die da gerade entsteht. Und es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass die Jüngeren das nicht ganz genau durchschauen und ganz genau verstehen.
In dem Moment, wo du kein Geld mehr in der Tasche hast, ja, und weißt, in Zukunft wird das alles nicht mehr laufen, verteilst du nochmal Geschenke. Das ist das, was da passiert, ja.
Du siehst, das ist auch ganz interessant als politische Botschaft. Das fängt an beim großen Interview am Sonntagabend, Olaf Scholz. Und das geht dann im Bundestag weiter. Das setzt sich fort in unserer Sendung, in anderen Sendungen und so weiter. Da sitzt jemand von der SPD und du merkst genau, okay, das ist offenbar die Richtung. Immer wieder dieses Thema Rente, immer wieder auch sozusagen das gegeneinander ausspielen und sagen, die FDP und die Union, die wollen sozusagen, um der Ukraine zu helfen, was ich besonders fahrlässig finde an dem Punkt, die wollen den armen Rentnern jetzt an die Wäsche. Es wurden noch nie Renten gekürzt in diesem Land, weder unter der Union noch unter der SPD. Ich glaube, es gab noch nie eine Rentenkürzung. Das ist auch gut so. Mhm. Aber so zu tun, als wären sozusagen die einen diejenigen, die jetzt um Milliarden in die Ukraine zu verschicken, bei euch die Rente kürzen wollen, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Aber das ist der Sound, der da jetzt so reinkommt. Und da merkst du, da hat man offenbar ein Thema erkannt, von dem man sagt, du wirst sehen, in den nächsten Wochen werden wir so viel über Rente reden, wie ich glaube noch nie in den vergangenen 10 Jahren.
Ja. Jetzt haben wir ja noch andere Themen, ne? Jetzt haben wir lange über die Rente gesprochen, nach dem Motto, hat eine Partei, Lösung ist ja auch immer ein doofer Begriff. Ich weigere mich ja immer ein bisschen, die politischen Herausforderungen im Schema von Problem und Lösung zu sehen. Mhm. In der Mathematik gibt es ein Problem und dann machst du eine Lösung und dann ist es weg. In der Informatik auch. Und in der Politik ist das so, da ist gar nichts weg, ja, sondern du schaffst mit allem, was du machst, natürlich unweigerlich auch wieder neue Probleme. Das ist das ganz normale Geschäft der Politik. Und diese Vorstellung, dass Politiker irgendwas lösen können und Zauberei, ja, alle sind glücklich, das funktioniert ja sowieso nicht. Mhm. Also Herausforderungen, die man angehen muss. Und da gehört die Rente natürlich zu, da gehört als zweites Migrationsthema, haben wir ja ganz viele Podcasts so gemacht zu, stellt sich wieder genau die gleiche Frage, wird die CDU eine grundsätzlich andere Migrationspolitik machen als die Ampel? Glaubst du das?
Ich sag mal so, sie werden es definitiv versuchen. Sie müssen es auch versuchen. Sie müssen Ordnung in dieses System kriegen. Und wenn stimmt, was Ivan Krastev, haben wir schon mal drüber gesprochen, sagt, dass Politiker heute zunehmend nicht mehr unbedingt nach dem beurteilt werden, was sie wirklich tun, sondern nach dem, was sie als ihre Absicht deklarieren, also was sie vorhaben zu tun. Und dann ist das politische Tagesgeschäft eben was anderes. Dann könnte es sein, dass man sozusagen das Ganze ein bisschen befriedet. Aber mir ist völlig unklar, wie man zum Beispiel bei der Migration, das sagte Thorsten Frey in dieser Woche, und da hatten wir dann auch 2, 3 Nachfragen, wenn er sagt, wir sparen da 10 Milliarden. Ich meine, die hier sind, die sind hier. Und es werden neue dazukommen. Es ist völlig egal, wie sehr sie sich auch anstrengen. Es werden neue Menschen in dieses Land kommen,
Unbedingt neue Leute dazukommen, auch wenn die AfD wieder das nicht hören wollen. Wir brauchen für unseren Arbeitsmarkt 400.000 Zuwanderer pro Jahr.
Das ist das, was so die Zahl, die Größenordnung, die Ökonomen eigentlich also unisono weltweit im Grunde immer nennen. Das Thema haben übrigens nicht nur wir, das haben auch die USA beispielsweise. Das hat eigentlich die gesamte westliche Gesellschaft hat das. Aber einfach rein mathematisch, ja, irgendwie schwierig, wenn man sagt, wir haben da jetzt 50 Milliarden, die wir ausgeben jedes Jahr für dieses Thema. Wir sparen da jetzt einfach 10 Milliarden. So, wo sparst du die, wenn doch die ganze Zeit neue Menschen dazukommen? Dann sagt Thorsten Frey, naja gut, da kommen Leute rein und die bringen wir dann aber auch in Arbeitsverhältnisse und so weiter. Und dann reduziert sich das.
Als wenn man das alles berechnen könnte. Als wenn das eine Matheaufgabe wäre und ich jetzt schon weiß, dass ich 10 Milliarden spare. Mhm. Ich würde bei so einer Aufgabe überhaupt nicht als erstes ans Geld denken. Ja, ich weiß, Klammerhaus, Haushalt und so weiter. Aber man muss als erstes doch über kluge Lösungen denken. Oder wenn Lösung, wie ich vorhin sagte, ein zu einseitiger Begriff ist. Ja, gute Ideen sammeln und gucken, was davon kann ich praktizieren. Ja, wie ist das mit, dass die Migranten zum Teil irgendwie vorher irgendwo ausgesucht werden und gar nicht erst bis zu uns kommen, damit, wenn ich zu viele Leute habe, jetzt sind ja auch zwei verschiedene Formen von Migration, muss man sagen. Das eine ist die Arbeitsmigration, das andere sind Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten, sei es aus politischen Gründen oder sei es, weil sie vom Hungertod bedroht sind oder sei es, weil ihre Familien sie auf die Reise geschickt haben. Also da gibt es ja viele verschiedene Motive. Ja, das Thema Migration, wir haben oft drüber geredet, enthält ja ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ja, und damit mit entsprechenden Ideen und gleichzeitig einem kühlen Pragmatismus ranzugehen, ist eine gigantische Aufgabe. Da würde ich nicht als erstes Summen in den Mund nehmen, ob ich da hier mal 5 Milliarden einspare oder ob irgendwas zusätzlich kostet. Ich finde, das ist schon viel zu eine kleinteilige Herangehensweise an ein Jahrhundertproblem. Mhm. Und wo wir vom Jahrhundertproblem reden, das nächste Problem, ja, der Klimawandel. Ich meine, es ist doch irre, dass wir das geschafft haben, die größte Bedrohung der Menschheit, ja, zu den Akten zu legen. Ne? Also sagen, ja, wir machen da hier so ein paar kleine Gesetze und da ein bisschen mehr Wärmeschutz und da Wärmepumpe hier und da das und wir bauen die erneuerbare Energie aus und so weiter. Ja, und dann wird das schon irgendwie werden. Ne? Also gerade unlängst, vorgestern kamen die Zahlen, dass der CO2-Ausstoß in der Welt einen neuen Rekordstand erreicht hat. Und dass die Entwicklung stetig ansteigt, und zwar steil. Mhm. Ja, das ist die ganz große Herausforderung, vor der wir tatsächlich stehen. Und da brauchen wir nicht lange darüber nachzudenken. Da hat nicht nur keine Partei eine Lösung für. Ja, da bleibt im Augenblick nur ein so hilfloses Schulterzucken, dass wir uns eigentlich mehr oder weniger dabei sind, darauf zu einigen, das Thema möglichst wenig anzusprechen. Und wir tun so, als ob es den Klimawandel gar nicht gäbe.
In dem Zusammenhang, Richard, übrigens interessant, ist fast untergegangen, deswegen sage ich es einmal an der Stelle, gab dieser Tage eine große Präsentation der Internationalen Energieagentur. Und die glauben tatsächlich, dass wir an einem Punkt sind, an dem die Trendwende tatsächlich kommt, weil die Stromproduktion aus Wind- und Sonnenkraft weltweit boomt. Das heißt, obwohl wir immer mehr Strom brauchen, sind wir offenbar in der Lage, und das wird in den nächsten Jahren passieren, sind wir in der Lage, mittlerweile die Hälfte davon und zunehmend dann immer mehr aus Wind- und Sonnenkraft herzustellen. Und das finde ich tatsächlich interessant. Also bis 2050 wird sich die Nachfrage nach Elektrizität nochmal rasant erhöhen. Ja, Elektroautos, Wärmepumpen, Klimaanlagen, die ganzen Rechenzentren. Das Wachstum des Strombedarfs wird sich in den nächsten Jahren, so schreiben die das da, wird sich verdoppeln. Ja, das ist so, als würde ab sofort in jedem Jahr, und das war die Zahl, die mir so unglaublich im Kopf geblieben ist, als würde jedes Jahr ein Stromverbraucher von der Größe Japans neu hinzukommen. Das ist Wahnsinn. Und trotz des Ausbaus der ganzen erneuerbaren Energien hat natürlich der Ausbau nicht Schritt halten können mit diesem gigantischen Energiebedarf. Genau. Zwischen 2010 und 2023 wurden die weltweiten Solarstromkapazitäten um das 40-fache erhöht. Windkraft versechsfacht, Biomasse hat sich mehr als verdoppelt. Also da passiert richtig etwas. Und jetzt kommt die interessante Geschichte. All das, diese ganze Trendwende wird herbeigeführt im Wesentlichen von einem einzigen Land und das ist China.
Ja.
China. Also egal, ob es um Ökoinvestitionen geht, um den Einsatz erneuerbarer Energien und so weiter, ja. Elektrofahrzeuge, ja, Batterietechnologie und so weiter, die jede Energiegeschichte, so hat es der Chef der Energieagentur ausgedrückt, jede Energiegeschichte auf der Welt, die gerade erzählt wird, ist im Wesentlichen eine China-Geschichte. Ja. Allein mit seiner Solarkraft könnte China im Jahr 2030, auch das ist so eine irre Zahl, 2030 könnte China nur mit Photovoltaik den gesamten Strombedarf der USA decken. Das ist irre. Mhm. Die Amerikaner brauchen wahnsinnig viel Strom, Klimaanlagen und so weiter.
Ja.
Und das könnten die dann 2030 rechnerisch, das sind natürlich wahnsinnige Projektionen, die da gemacht werden und das sozusagen schließt auch immer mit ein, dass der Pfad, den wir jetzt beschreiten, dass der weiter beschritten wird. Aber eins ist auch klar und deswegen hast du so recht mit dem, was du sagst, Richard. Wir reden ja immer, das ist auch so ein so ein, wie soll man sagen, so ein Narrativ, sagt man ja heute, was sich hartnäckig hält. 1,5 Grad. Das ist das, was wir alle im Kopf haben. Wir glauben, ich glaube das auch, weil ich mich dann doch nicht so intensiv damit beschäftige. Ich habe immer gedacht, wir sind jetzt auf dem Weg zu 1,5 Grad und denke immer, oh, 1,5 Grad.
Wir sind auf einem ganz anderen Weg.
Genau, wir sind über 2 Grad.
Ja,
genau.
1,5, da müsste die ganze Entwicklung rückwärts laufen.
Genau.
Aber es ist auch schön, also ich finde das Bild schön von den Chinesen, die die gesamte Stromversorgung der USA mit Solarstrom hinbekommen. Ein Wunschtraum für die Menschheit, ein Albtraum für Donald Trump. Selbst wenn es technisch möglich ist, wird es nie passieren und man muss leider zu der guten Geschichte, und ich höre sehr gerne gute Geschichten über das Klima sagen, dass vor 2 Tagen die Rede davon war, dass der Verbrauch an fossiler Energie, ja, also Kohle, Gas und Öl, einen neuen Rekordstand erreicht hat. Du hast das ja auch gerade skizziert, der Energiehunger der Welt nimmt schneller zu als der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und deswegen steigt beides. Also auf der einen Seite ist es eine faszinierende Geschichte zu sehen, was mittlerweile an erneuerbaren Energien geht. Und auf der anderen Seite ist es eine traurige Geschichte zu sehen, wie viel fossile Energie gleichwohl benötigt wird. Und zwar nicht weniger als vorher, sondern im Augenblick auch noch immer mehr.
Genau.
Und man darf auch nicht übersehen, wenn wir das Thema, über das wir heute nicht geredet haben, Verteidigung, Aufrüstung und so weiter, das ist wahnsinnig ölintensiv. Ja, und die Rüstungsindustrie in den USA, da spielt Öl natürlich die ganz große Rolle. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die da noch zu Buche schlagen.
Ja, ja, genau. Und wenn du den Sound auch hörst, wenn du hörst, wie Donald Trump darüber redet, dass er neulich vor so einem Photovoltaikfeld stand und wie so ein Stahlungetüm und wie hässlich das war. Ich dachte, warte mal, du hast doch in deinem Leben schon sehr viel Stahl verbaut. Also, dass dir jetzt Stahl plötzlich Angst macht und Glas, das finde ich irgendwie ironisch, um es mal so zu sagen.
Ja,
dann hörst du Friedrich Merz, der sagt, diese Dinger sind hässlich, stimme ich im Übrigen sogar zu. Die müssen wir irgendwann mal perspektivisch alle abbauen. Interessant. Ist dabei das Wort irgendwann. Ja, das, er weiß ganz genau, dass wir die brauchen. Und das ist ja letzten Endes auch eine gute Sache.
Also ich finde, ein Windrad muss nicht hässlich sein. Ich war vor einigen Jahren beim Architektenvortrag in Venedig und da wurde mir gezeigt, wie Strommasten, ja, in irgendeinem Land der Welt, ich erinnere mich nicht an welchen, mittlerweile aussehen können. Ja, großartige Kunstskulpturen in der Landschaft. Ja, also ganz, ganz toll, als hätte irgendwie Calder die gebaut und Christo noch mit Hand angelegt und so. Und wenn das mit Strommasten geht, warum soll das nicht auch mit Windrädern gehen? Mhm.
Möglicherweise ist das so. Ich würde gerne, Richard, zum Schluss noch über einen interessanten Gedanken mit dir sprechen. Robert Habeck hat das in der Sendung angedeutet neulich und sagte, vielleicht müssen wir über einen ganz neuen Ansatz in der Politik nachdenken. Vielleicht müssen wir anerkennen, dass dieses System, so wie es jetzt ist, an ein Ende kommt. Und vielleicht müssen wir sozusagen darüber nachdenken, wie wir immer wieder neu und anders und in einem konstruktiven und von Kompromiss, dem Willen zum Kompromiss getragenen Miteinander Mehrheiten organisieren. Und da sind wir direkt bei Volker Wissing. Das war ja eine sehr interessante Personalie in dem Zusammenhang. Also alle FDP-Minister, Ministerinnen und so weiter treten aus diesem Kabinett aus, treten zurück. Mit einer Ausnahme, Volker Wissing. Auch Jurist wie der ehemalige Justizminister wie Marco Buschmann. Und der sagt ein paar ganz klare und eindeutige Sätze in einem Interview, sehr lesenswert, bei den Kollegen der Zeit. Bei meiner Entscheidung, das Amt fortzuführen, habe ich mich vom Grundsatz leiten lassen, erst das Land, dann die Partei. Und sagt weiter, die Ampel so scheitern zu lassen, halte ich für verantwortungslos. Da ist wieder unser Wort.
Unser Lieblingswort.
So, das hätte nicht passieren müssen und das hätte auch nicht passieren dürfen. So, das muss man sagen, Volker Wissing, muss man ein bisschen verstehen, geprägt von einer sehr calvinistischen Ethik. Das ist ein sehr nüchterner, aber sehr aufrechter Mann, so habe ich den mal erlebt. Das ist keine Spaßkanone, aber es ist ein Mensch, mit dem man sehr gerne Zeit verbringt. War 13 Jahre lang allein, deswegen ist er mir sympathisch, Organist in der Kirche St. Oswald in der Pfalz und ist offensichtlich sehr, sehr geprägt von Fleiß, Strebsamkeit, Effizienz, all das, was sozusagen wesentliche Elemente eben des Calvinismus sind. So, und war immer mit seiner tiefen Religiosität und interessanterweise auch sehr deutlicher Kritik am Konsumismus, ja, also dieses Kaufen, 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 wie wahnsinnig Konsumverhalten.
Markus, wenn du mir solche Dinge von Volker Wissing erzählst, was du alles weißt, ich meine, wie kommt jemand, ja, der gegen Kaufen, Kaufen, Kaufen ist,
ja,
und tief religiös, ja, dazu in die FDP einzutreten. Also ja, die Geschichte des Liberalismus ist die Geschichte des Kampfes gegen die Kirche.
Ja.
Ja, und wenn es eine neue Religion gibt, die den Liberalismus mit drei Worten ausdrückt, dann ist das Kaufen, Kaufen, Kaufen. Ja. Deswegen, ja, ist das ja eigentlich hochinteressant.
Ist es, ist es. Und ich komme nur deswegen drauf, Richard, weil dieser Volker Wissing sagt, pass auf, da geht es jetzt nicht um mich. Und interessanterweise ist das Argument auch glaubhaft, weil Volker Wissing wird davon nicht profitieren. Das ist kein Kalkül. Ja? Was sollst du danach noch werden? In der FDP giltst du jetzt als Verräter, da bist du raus. Genau. Und es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass du Teil der nächsten Regierung wirst. Also das heißt, da sagt einer, pass auf, ich habe hier noch einen Job zu erledigen und den bringe ich anständig zu Ende. Und deswegen trete ich lieber aus der FDP aus, als dass ich hier einfach den Schreibtisch verlasse. Jetzt muss man wissen, Volker Wissing, gibt ja immer so das Gerücht, da ist dieser FDP-Verkehrsminister und die FDP ist Klima, weil wir gerade drüber gesprochen haben, ist ihnen alles nicht wichtig. Bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Es war Volker Wissing, der in einer legendären Nachtsitzung in einem völlig festgefahrenen Koalitionsausschuss mal die ganze Veranstaltung gerettet hat, indem er den Vorschlag für ein 9-Euro-Ticket gemacht hat. Das war Volker Wissing und das war sozusagen der Grundstein für das Deutschland-Ticket. Eines der wenigen Projekte, wo man sagen muss, da ist in dieser Koalition wirklich jeder stolz darauf. Er war es auch, der seinem Parteifreund Christian Lindner, Finanzminister, 40 Milliarden für die Sanierung der Bahn im Wesentlichen aus dem Kreuz geleiert hat. Und als dann gekürzt werden musste nach dem Verfassungsgerichtsurteil, waren es immerhin noch 27 Milliarden. Also solche Summen für die Restaurierung von Bus und Bahn habe ich von CSU-Verkehrsminister nicht wahrgenommen.
Nee, wurden von Lindner sicherlich auch nur mit so einem Zahnschmerzgesicht irgendwie freigegeben, könnte man sich vorstellen. Und inzwischen gibt es ja auch Kritiker, also des Deutschland-Tickets. Also Markus Söder profiliert sich gerade als solcher. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lindner davon auch inzwischen nicht mehr so ganz überzeugt ist.
Nee, genau. Also öffentlich ja, aber ich glaube, hinter den Kulissen stockte das immer und war alles sehr, sehr schwierig. Aber worauf ich hinaus will, ist, Richard, nur noch letzter Gedanke. Ist das vielleicht der Weg? Ist das der Weg, dass du wirklich versuchst, den Kompromiss, den Anschluss zu suchen, zu verstehen, was deinen grünen Koalitionspartner beispielsweise in dem Fall, was den wirklich treibt und womit du den wirklich dann auch mal glänzen lassen kannst und stellst sozusagen deine eigene Befindlichkeit zurück. Das ist ein anderer Ansatz von Politik, als sozusagen Opposition in der eigenen Regierung zu sein.
Das ist es auf jeden Fall, aber normalerweise ist das eben auch keine Möglichkeit, in einer Partei Karriere zu machen, indem man tatsächlich die Verantwortung so übernimmt, dass man nicht selber glänzen will. Mhm. Das macht die Sache, glaube ich, schwierig. Also die Vorstellung, dass wir uns alle in Volker Wissings verwandeln, den ich jetzt nach deiner Beschreibung mit ganz anderen Augen sehe.
Ja.
Ich habe ihn eigentlich immer als denjenigen so ein bisschen mehr so als Automobillobbyist gesehen, wie viele andere Verkehrsminister auch. Und ich muss jetzt also gerade dazu lernen, dass es auch einen ganz anderen Volker Wissing gibt, den ich bisher übersehen habe. Mhm. Aber wenn das Schule macht und künftig in die Parteiraison für den einzelnen Politiker nicht mehr so eine große Rolle spielt und im Zweifelsfall er austritt, dann kommen auch ganz bewegte Zeiten auf unsere Parlamente zu.
In jeder Hinsicht. Richard, ja, danke dir sehr.
Ich danke dir auch.
Ja, schöne Zeit noch in der Kemenate und wir hören uns nächste Woche wieder.
So ist das. Tschüss, Markus. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der Zubereitung deines Gulaschs. Ja, du weißt ja, es wurden schon Menschen für ein Linsengericht verkauft, ja, aber noch nie für eine warme Gulaschsuppe. Also in dem Sinne, genau. Mach's gut.
Herrlich, ich träume von Gulasch mit Nudeln, das ist mein Thema und darauf freue ich mich. Ich brauche allerdings präzise Mengenangaben, haben wir ja schon gesagt. Ich erwarte, dass da geliefert wird, lieber Sepp Schellhorn. Also danke dir, Richard, bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, mach's gut. Tschüss, Markus.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.